D-Radio Wissen. Update.
Fleißig, billig, schutzlos. Das ist doch bisher die Realität für Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Und damit ist jetzt Schluss.
Der Bundestag hat heute mit einer großen Mehrheit beschlossen, dass der Mindestlohn eingeführt wird. Ab 2015 bekommt dann fast jeder mindestens 8,50 Euro pro Stunde. Das ist unser Thema im Update. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ann-Kathrin Horn.
Update.
Er wurde lange diskutiert. Heute hat der Bundestag mehrheitlich für den Mindestlohn gestimmt. Die SPD und Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles haben damit eines ihrer wichtigsten Projekte durchgesetzt.
Der Mindestlohn gilt flächendeckend. Er gilt in Ost und West. Er gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Er bringt endlich anständige Löhne für Millionen von Menschen, die bisher fleißig arbeiten, aber billig abgespeist wurden.
Es gibt aber Ausnahmen, die haben CDU und CSU durchgesetzt. Der Mindestlohn gilt nicht für Jugendliche unter 18, denn die Koalition meint, dass die keinen Anreiz mehr haben, eine Ausbildung anzufangen, wenn sie zu viel Geld mit Nebenjobs verdienen. Ausnahmen gibt es auch für Langzeitarbeitslose. Für sie gilt der Mindestlohn erst nach 6 Monaten im neuen Job. Das soll ein Anreiz für die Arbeitgeber sein, Langzeitlose einzustellen. Für Praktikanten gilt, ist es ein Pflichtpraktikum, gibt es keinen Mindestlohn, bei einem freiwilligen Praktikum erst nach 3 Monaten. Sonderregeln gibt es außerdem in 2 Branchen. Zeitungsausträger bekommen den vollen Mindestlohn erst 2017. Und Saisonarbeiter, zum Beispiel Erntehelfer, bekommen ihn zwar gleich, allerdings dürfen die Kosten für Unterkunft und Essen davon abgezogen werden. Landwirtschaftsminister Christian Schmidt meint, dass der Mindestlohn für die Saisonarbeiter Folgen haben wird.
Es wird sicherlich eine Tendenz geben, dass die billigsten Angebote vom Markt verschwinden bzw. nur von außerhalb Deutschlands dann noch bedient werden können. Und eigentlich wollen wir ja unsere eigenen Früchte essen.
Es gibt noch mehr Kritik. Die Caritas zum Beispiel rechnet damit, dass es jetzt mehr Schwarzarbeit geben wird. Dass Friseure zum Beispiel sagen, bei mir kriegst du den Schnitt billiger, ohne Rechnung. Auf der anderen Seite sind die, die meinen, dass der Mindestlohn ausnahmslos für alle gelten müsste. Die EU-Kommission zum Beispiel ist der Ansicht, Deutschland müsste konsequenter sein. In Sachen Mindestlohn ist Deutschland innerhalb der Europäischen Union übrigens ein Nachzügler. 28 EU-Staaten gibt es und eine Lohnuntergrenze gilt in 21 davon. Spanien und Frankreich zum Beispiel haben den Mindestlohn schon seit mehr als 50 Jahren.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Über den Mindestlohn wird auch im Netz heftig diskutiert. Gunther Bess meint auf Facebook, wenn die Gewerkschaften Erfolge vorzuweisen hätten, wäre ein Mindestlohngesetz nicht nötig. Es ist ein Eingriff in die Tarifautonomie und damit möglicherweise ein gefährlicher Präzedenzfall. Wir werden sehen. Fidel Pavlos Sommerfeld unterstützt den Mindestlohn. Eine Unternehmung in Deutschland, die nicht in der Lage ist, den Mindestlohn zu zahlen, sollte keinerlei Geschäftsgrundlage haben. Jede einzelne Ausnahme davon steht für die Inkompetenz und das fehlende Rückgrat derjenigen, die diese Ausnahmen zu verantworten haben. Dominik Kopp postet, 8,50 Euro sind ein schlechter Scherz. Wisst ihr, was mit dem Mindestlohn passieren wird? Viele Unternehmen, die aktuell noch 10 Euro oder mehr die Stunde zahlen, werden die Löhne auf 8,50 Euro pro Stunde senken. Der Schuss wird nach hinten losgehen. Schade um die Idee. Dank der kompromissbereiten Weicheier zerstört. Dabei geht es beim Mindestlohn nur darum, dass jeder Arbeitende nicht mehr an der Unterkante der Gesellschaft rumkrebsen muss. Sind die Ausgenommenen das etwa nicht wert? Bei tagesschau.de schreibt Spoing, wie immer sind die, die es am lautesten gefordert haben, die, die die größten Ausnahmen für sich beanspruchen. Es macht keinen Sinn, die Zeitungsauslieferer vom Mindestlohn auszunehmen. Das war nur effektive Lobbyarbeit. Was in anderen Branchen als Skandal gewertet werden würde, gilt in den Medien als normal. Und bei FAZ.net meint Peter Slater, viele kleine Betriebe und Kleinläden werden kaputt gehen. Pflegedienste werden anstatt 2 Pflegerinnen als Team ein Ein-Mann-Team haben, um Kosten zu senken. Friseursalons werden schwarz arbeiten lassen müssen, um überhaupt zu überleben. Oder es werden Leute entlassen. Erntehelfer aus Polen und der Ukraine werden ausgeladen und Produkte dürften teuer werden.
Was sonst noch wichtig war?
Israel hat zusätzliche Bodentruppen an den Rand des Gazastreifens verlegt. Laut der Armee ist das eine Reaktion darauf, dass vom Gazastreifen aus heute wieder viele Raketen auf Israel abgeschossen wurden. Eine Offensive ist aber wohl erstmal nicht geplant. Die israelische Armee hat den Gazastreifen auch aus der Luft angegriffen. Auf palästinensischer Seite soll es 11 Verletzte gegeben haben. Die Lage in Nahost ist in den letzten Tagen immer weiter eskaliert. Erst waren die Leichen von 3 jüdischen Jugendlichen gefunden worden. Israel macht die palästinensische Hamas dafür verantwortlich. Danach wurde die Leiche von einem palästinensischen Jugendlichen gefunden. Medien vermuten, dass er aus Rache von extremistischen Juden umgebracht worden ist. Israels Justizministerin Tzipi Livni ruft alle Israelis auf, keine Selbstjustiz anzuwenden.
Die Mörder des palästinensischen Jungen werden gefasst, ganz egal, vor welchem Hintergrund die Tat geschah. Ich sehe, was in Israels sozialen Netzwerken passiert. Ich sehe die Forderungen nach Rache, den Hass, die Hetze zum Mord. Das muss aufhören. Wir führen eine schwere Auseinandersetzung mit der Hamas. Das ist die Aufgabe der Armee. Aber kein Bürger darf unser Leben hier vergiften.
Heute gab es in Israel und in den Palästinensergebieten Demonstrationen. In Ost-Jerusalem lieferten sich Palästinenser Straßenschlachten mit der Polizei. Die radikal-islamische Hamas nutzt die Wut der Palästinenser auf die Israelis und droht.
Wir sind bereit für eine dritte Intifada. Im Westjordanland und Gaza, wir wollen Rache für die Angriffe.
Die Vereinten Nationen haben sowohl Israel als auch die Palästinenser wegen der Gewalt auf beiden Seiten verurteilt. Der US-Geheimdienst NSA hat in Deutschland offenbar gezielt Computerfachleute ausspioniert. Der NDR und der WDR berichten, dass es dabei vor allem um Spezialisten ging, die sich mit der Verschlüsselung von Informationen im Internet beschäftigen. Der Student Sebastian Hahn aus Erlangen zum Beispiel. Er betreibt einen Server für das Tor-Netzwerk, das Daten verwischt. Und jeder, der seinen Server nutzte, wurde wohl überwacht.
Ich finde es schockierend, dass nur weil man der Welt was Gutes tun möchte, man in den Fokus der Geheimdienste rücken kann. Es ist ein Rieseneingriff in meine Privatsphäre, dass alle Verbindungen, die ich mit einem Server, den ich selber betreibe, in Deutschland mitgeschnitten werden von einem ausländischen Geheimdienst.
Datenschützer haben die neuen Spionagevorwürfe kritisiert. Unabhängig von den neuen Vorwürfen hat heute der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages die ersten Zeugen befragt. 2 frühere Mitarbeiter der NSA. Es geht darum, zu was die NSA in der Lage ist und um was es dem US-Geheimdienst bei der Überwachung geht. Auf dem Mittelmeer vor Italien werden seit heute die letzten Chemiewaffen aus Syrien zerstört. Es geht um mehrere hundert Tonnen. In den Containern sind auch Kampfstoffe wie Sarin und Senfgas. Bis alles vernichtet ist, wird es mehrere Wochen dauern. Die Abfallstoffe werden dann auf mehrere Länder verteilt. Auch Deutschland muss die Reste mitentsorgen. Damit während der Vernichtungsaktion auf hoher See nichts passiert, sind Kriegsschiffe aus Italien, der Türkei, den USA und Deutschland im Einsatz. In Ägypten jährt sich heute der Sturz von Präsident Mohamed Morsi. Er war nach der arabischen Revolution an die Macht gekommen und wurde von den Muslimbrüdern unterstützt. Vor einem Jahr wurde Morsi vom Militär entmachtet. Die neue Regierung geht seitdem hart gegen die Muslimbrüder vor. Heute Abend soll es in der ägyptischen Hauptstadt Kairo Demonstrationen von Morsi-Anhängern geben. Die Polizei ist heute schon mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Aus Angst vor Anschlägen haben die USA veranlasst, dass die Sicherheitsvorkehrungen auf ausländischen Flughäfen verschärft werden. Für alle Flüge, die in die USA gehen. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums haben die Behörden Hinweise, dass Islamisten in Syrien und im Jemen neue Sprengstoffe entwickeln, die bei normalen Sicherheitskontrollen unerkannt bleiben könnten. Strenger überwacht werden deswegen wohl vor allem Flughäfen im Nahen Osten und in Europa. Medien berichten, dass zum Beispiel Schuhe und elektronische Geräte noch genauer überprüft werden sollen als bisher.
Was noch wichtig wird.
Auch morgen wird uns sicher die Lage in Israel beschäftigen. Die Leiche des getöteten arabischen Jugendlichen wird wahrscheinlich morgen zur Beerdigung freigegeben. Die Beerdigung könnte zu großen Demonstrationen der Palästinenser führen. Morgen ist es soweit, die deutsche Nationalelf spielt um den Einzug ins Halbfinale gegen Frankreich. Trainer Joachim Löw meint vor dem Spiel:
In jeder Runde wird jetzt einem alles abverlangt und da muss man natürlich auch ein bisschen über die Grenzen hinausgehen können. Und da wird es sicherlich auch entscheidend sein, wie wird der Wille sein, eben auch so Richtung Ende des Spieles, wie kann man sich dann nochmal überwinden, wie stark will man den Sieg.
Nicht wundern, wenn die Autobahnen morgen überfüllt sind. In Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland mit den meisten Einwohnern in Deutschland, fangen die Sommerferien an.
Und sonst in der Welt?
China hat große Umweltprobleme. Smog, verseuchte Böden, schmutziges Grundwasser. Die Führung des Landes hatte schon vor einigen Monaten angekündigt, gegen diese Probleme jetzt stärker vorzugehen. Heute hat das oberste Gericht mitgeteilt, dass es in China bald spezielle Umweltgerichte geben soll. Geplant ist, dass sie sich mit Fällen von Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung beschäftigen. Der Wirtschaftsboom in China führt zu schweren Umweltschäden. Luft, Wasser und Böden sind stark belastet. Rund 60% des Grundwassers sind als Trinkwasser ungenießbar. Außerdem gibt es in den chinesischen Großstädten oft Smogalarm. Und plötzlich geht der Computer aus. So ist es heute vielen Menschen in Griechenland gegangen. In mehreren Gegenden ist der Strom ausgefallen, und zwar wegen Streiks in einigen staatlichen Kraftwerken. Die Mitarbeiter dort wollen 2 volle Tage nicht arbeiten, aus Protest gegen die griechische Regierung. Die will nämlich 1/3 der staatlichen Elektrizitätsfirma verkaufen. Mit solchen Privatisierungen soll Griechenland Geld einnehmen, um seine Schulden zu bezahlen. Die Stromausfälle heute dauerten jeweils zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Vororte von Athen waren betroffen, genauso wie die Umgebung von Thessaloniki. In den Touristengegenden am Meer fiel der Strom bisher offenbar nicht aus. Die Niederländer lieben ihren Nikolaus. Aber das niederländische Nikolausfest ist rassistisch, finden die Richter am Verwaltungsgericht Amsterdam. Und zwar wegen des Zwarten Piets, also des Schwarzen Peters. Er begleitet den Nikolaus und verteilt Geschenke an Kinder. Die Richter halten den Zwarten Piet mit seinen dicken roten Lippen und seiner Rolle als Knecht für eine negative Stereotypisierung schwarzer Menschen. Damit bekam eine Gruppe von Bürgern Recht, die gegen das jährliche Nikolausfest in Amsterdam geklagt hatte. Die Stadt muss jetzt die Genehmigung für das Fest überprüfen. Die Rassismusvorwürfe rund um das Nikolausfest hatten im vergangenen Jahr für Streit zwischen den Niederlanden und der UNO gesorgt. Die UNO sprach von Sklaverei. Millionen Niederländer waren sauer.
Wissensnachrichten.
Alfred Anders, den kennen ein paar von euch vielleicht noch aus dem Deutschunterricht. Das berühmteste Werk des Schriftstellers ist Die Kirschen der Freiheit. Und das sorgt auch mehr als 50 Jahre nach dem Erscheinen immer wieder für Diskussionen. Anna Berling aus den Wissensnachrichten. Worum geht's dabei?
Ja, dieses Buch ist ein autobiografischer Bericht, in dem Anders beschreibt, wie er 1944 an der Front in Italien desertiert, um sich den Amerikanern zu stellen. Vorher isst er noch eine letzte Handvoll Kirschen in Freiheit, daher der Titel des Buchs. Und dieses Werk, das 1952 veröffentlicht wurde, hat Anders, so sagen viele, zum prominentesten Deserteur des Zweiten Weltkriegs gemacht. Aber es gibt auch immer wieder Zweifel an dieser Darstellung.
Warum?
Weil Anders 1944 noch einen anderen autobiografischen Text geschrieben hat, mit dem Titel Amerikaner, erster Eindruck. Diese Erzählung ist aber erst nach seinem Tod 1980 aufgetaucht. Das Entscheidende ist, dass er in diesem Text den Eindruck erweckt, er sei den Amerikanern eher zufällig in die Hände gefallen. Das widerspricht seinem Image als mutiger Deserteur natürlich ziemlich. Und 2 Wissenschaftler aus Siegen haben jetzt versucht zu klären, welcher der Texte ist eigentlich näher dran an der Wahrheit.
Und konnten Sie die Frage beantworten?
Ja, nachdem Sie unter anderem Anders' Kriegsgefangenenakte ausgewertet haben, glauben Sie, er ist tatsächlich bewusst desertiert. Die Geschichte aus Die Kirschen der Freiheit ist also keine Legende. Aber er war längst nicht der Einzige. Viele andere aus seiner Einheit haben es ihm gleichgetan.
Wie kam es denn, dass Anders 2 so widersprüchliche Texte geschrieben hat?
Die Wissenschaftler vermuten, dass das dem Meinungsklima der Nachkriegszeit in Westdeutschland geschuldet war. Erstaunlicherweise galten Deserteure vielen noch bis in die 90er als Verräter. Und zumindest in seinem früheren Text wollte Anders offenbar nicht als Deserteur dastehen.
Und wir machen jetzt einen großen thematischen Sprung, und zwar nach Norwegen. Es geht um Fischzucht, genauer um Thunfischfarmen. Was gibt's da denn Neues?
Ja, norwegische Forscher haben versucht, die Aufzucht von Thunfischen in Aquakulturen zu verbessern. Bisher sind Thunfischlarven nämlich meistens in den ersten 3 Wochen eingegangen. Mit der Konsequenz, dass für die Fischfarmen Jungtiere aus der freien Wildbahn eingefangen werden mussten.
Was ja schlecht ist, weil Thunfisch ist ja sowieso schon überfischt.
Eben, und die Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass das Futter eine entscheidende Rolle spielt. Wurden die Thunfischlarven mit bestimmten winzig kleinen Krebsen gefüttert, haben ziemlich viele von ihnen diese kritische Phase überlebt. Das bedeutet, dass man in Zukunft vielleicht darauf verzichten kann, so viele Jungfische einzufangen.
Nach dem Essen soll man Zähne putzen, und deshalb zum Schluss noch eine Nachricht von Karius und Baktus.
Und zwar eine gute. Karius und Baktus sind nämlich auf dem Rückzug. Wer heute erwachsen ist, hatte als Jugendlicher im Schnitt 7 Zähne mit Karies. Bei den Jugendlichen heute ist es weniger als einer. Damit ist die Zahl seit den 80ern um 90% zurückgegangen.
Und was ist der Grund dafür?
Ja, das, was uns als Kindern immer geraten wurde, konsequentes Zähneputzen. Außerdem Zahnpasta mit Fluorid und die regelmäßige Vorsorge.
Also der Aufwand Aufwand mit dem vielen Zähneputzen lohnt sich. Danke, Anna.
Wetter.
Der Abend bringt in Deutschland meistens noch Sonne. Nur im Norden sind ein paar dichtere Wolken unterwegs. Am Abend und in der Nacht gehen die Temperaturen runter auf 8 bis 15 Grad. Morgen geht's ähnlich schön weiter wie heute und es wird bis zu 33 Grad heiß. Richtung Westen und Südwesten zieht es sich am Nachmittag dann zu und da kann es dann auch Schauer und Gewitter geben. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.